die das allen Ernstes behaupten, eigentlich könnte man heute nur noch auf der humorvollen Ebene etwas übermitteln, literarisch übermitteln. Ob das so extrem stimmt, weiß ich nicht, aber wir werden heute es mit Humor zu tun haben. Also es gibt was zu lachen. Aber zunächst wollen wir miteinander vor Gott reden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Freude und manchmal auch tiefe Nachdenklichkeit gegeben hast, ins Herz hineingelegt hast, dass wir beide Bereiche ausschöpfen und dass wir auch uns bekennen zur Freude. Und wir wissen, Herr Jesus, dass du diese Freude schenken kannst, ein Lachen aus der Tiefe des Herzens heraus, weil wir zutiefst wissen, wir stehen auf der Seite des Siegers. Und nicht nur auf der Seite des Siegers im Blick auf unser Leben, sondern auf der Seite des Siegers über den ganzen Kosmos. Und daraus dürfen wir lachen, in der Tiefe unseres Herzens. Ein Lachen, das die Welt nicht kennt. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du auch heute Morgen unsere Herzen froh machst in deiner Gegenwart. Amen.
Das Thema, was im Programm, auf dem Programmzettel stand, klingt ein bisschen anspruchsvoll. So war es nicht gemeint. Humor in christlicher Literatur, das könnte sich so anhören, als wenn ich jetzt referieren wollte über den Humor ganz allgemein in aller christlichen Literatur. Das liegt mir natürlich nun gar nicht. Aber ich möchte einfach von meinen Sachen einiges lesen, was eben diese Tatsache unterstreicht, von der wir eben gehört haben. Man kann manches mit Humor vielleicht besser sagen als mit verbissener Miene. Und es ist wirklich so, wir können lachen, wir können uns freuen, können befreit sein, können vor allen Dingen von Verkrampfungen frei sein, weil wir durch Jesus befreit worden sind. Und wenn man das auch in Büchern, wie natürlich auch in Predigten und bei anderen Gelegenheiten deutlich macht, denke ich, werden die anderen uns das eher glauben, dass unser Herr ein Herr ist, der uns Freude schenkt. Ich möchte eine Geschichte nochmal aus diesem Büchlein lesen, aus dem ich gestern schon zwei Geschichten gelesen habe. Dann etwas vielleicht ein klein bisschen mehr grundsätzlich sagen, aber auch anhand einer Geschichte, die werden wir zwei zusammen lesen. Und dann nochmal aus der Jona-Geschichte, mein Ninive-Komplex, so lange bis die Zeit um ist, halt lesen. »Du solltest jetzt gehen, Axel, damit du nicht zu spät kommst«, sagte Christina und stand vom Mittagstisch auf, als könne ihr Mann dann gar nicht anders, als es ihr gleich zu tun. Axel stand auch auf, aber er stellte die Teller zusammen. »Ich helfe dir noch beim Abräumen, so eilig ist es ja auch nicht«, sie hantierten schweigend. »Ein herrliches Wetter«, sagte Christina, während sie den Rest der Soße in den Topf zurückgoss und die Sauciere mit dem Gummischaber säuberte. »Wir können Gott dankbar sein. Es kommen sicher viele Leute zum Brückenfest und ihr könnt vielleicht einige Kontakte knüpfen und Leute zum Abendgottesdienst einladen. Wirklich, das Wetter ist ein Geschenk.« »Hm«, machte Axel und öffnete die Spülmaschine. »Findest du nicht?«, fragte seine Frau. Axel schob die Teller in das Gestell und sagte, »Doch, natürlich.« »Warum sagst du dann nichts?« »Ich habe gerade deine Bemerkung bestätigt.« »Davon habe ich aber nichts gehört. Nur »hm« hast du gemacht. Noch nicht mal ein klares »ja« war die Sache wert, geschweige denn ein ganzer Satz. Aber Christina, mein »hm« war doch ein »ja«. »So, für mich ist nur ein »ja« und nichts sonst. Und ein »hm« ist ein »hm«, kein »ja«, sondern ein undefinierbares Geräusch.« »Da siehst du die Dinge aber nicht ganz richtig. Ein »hm« kann durchaus ein »ja« sein. Wenn es nur einsilbig gesprochen wird, ist es wohl eher ein undefinierbares Geräusch, wie du sagst, obwohl auch darin eine Aussage liegen kann. Wird es aber zweisilbig gesprochen? Ach, Axel, du wieder mit deinen haarspalterischen Vorträgen. Wird es zweisilbig gesprochen, erhält es eine ziemlich klare Bedeutung. Die ist zwar meines Wissens nirgends schriftlich festgelegt, aber nach stillschweigender Übereinkunft aller Deutschsprechenden bedeutet es ein Nein, wenn die zweite Silbe tiefer liegt als die erste. Bilden aber die Töne beider Silben des »hm« eine nach oben steigende Linie, weiß jeder, dass dies ein »ja« bedeutet. »Mhm«. »Aha«, sagte Christina, nur mühsam beherrscht, nahm ihrem Mann einen Salatteller aus der Hand und stellte ihn in die Spülmaschine. »Dann sprich doch nochmal ein aufsteigendes »hm«, wenn ich dich nun erneut auf die Uhr hinweise.« »Ja, ja, ich gehe.« Du bist bei der 2-Uhr-Mannschaft eingeteilt. Was werden sich die anderen wieder denken, wenn du zu spät kommst? Axel nahm seine Sonntagsschuhe aus dem Schuhschrank. Ja, ja, ist ja gut. So viele Ja auf einmal. Aber dein Hm eben sagt mir doch mehr als Ja oder Nein, egal ob es nach oben oder nach unten geht. Du hast keine Lust. Das hast du scharf erkannt. Warum sollte ich es leugnen? Christina kam in den Flur und stellte sich vor ihrem gebückten Ehemann auf, der sich mit seinen Schnürsenkeln beschäftigte. Ihr Ton war auf einmal ganz anders, freundlicher, gewinnender. Fast hatte er etwas von der Art einer Sonntagsschulhelferin, die sie ja ehrenamtlich auch war. Sieh mal, Axel, wir waren uns doch einig in der Gemeinde, dass das Brückenfest eine gute Gelegenheit ist, Fremde über uns zu informieren und sie einzuladen. Die ganze Brücke voll Würstchenbuden und sowas und wir mit unserem Stand zwischendrin. Und für 6 Uhr haben wir extra einen Gottesdienst geplant, damit wir Leute dahin einladen können zum Abschluss des Festes. Das habe ich nicht vergessen. Ich darf dich sogar in aller Bescheidenheit daran erinnern, dass der Slogan Brückenschlagen beim Brückenfest von mir stammt. Axel war fertig mit seinen Schuhen und hatte sich aufgerichtet. Na also, was heißt denn na also? Das finde ich schwerer zu verstehen als mein Hm eben. Na also heißt, dass du jetzt nicht mit Unlust dahin gehen sollst. Wie willst du denn Kontakte knüpfen mit den Leuten? Brückenschlagen, ja meinetwegen auch Brückenschlagen, wenn du nicht mit ganzem Herzen dabei bist. Da springt kein Funke über. Es scheint ja fast, als läge dir gar nichts daran, Menschen einzuladen und schließlich für den Glauben zu gewinnen. Wenn du, ach Unsinn, Christina, das weißt du auch, dass das nicht stimmt. Ich tue mich eben schwer, ich bin halt nicht so kontaktfreudig wie du. Da muss man doch nicht kontaktfreudig sein, die Leute freundlich angucken wirst du doch noch können, ein paar nette Worte. Ja, siehst du, da fängt schon an, ein paar nette Worte. Was sind ein paar nette Worte? Schönes Wetter heute? Ja, warum nicht? Nee, das ist mir zu albern. Wieso ist es denn albern, schönes Wetter heute zu sagen? Kannst du mir das erklären? Weil das ein blöder, nichtssagender Satz ist, völlig ohne Sinn und Verstand. Erstens kann jeder selber feststellen, ob das Wetter schön ist oder nicht. Und zweitens durchschaut jeder so einen Satz sofort als das, was er ja auch ist, nämlich eine Verlegenheitsphrase, um ein Gespräch zu beginnen. Na und? Das willst du doch auch. Ja, aber doch nicht so, dass der andere... Ach, lassen wir das, du verstehst mich eben nicht. Dann erklär es mir. Christina bemühte sich um eine freundliche Stimme, was ihr auch einigermaßen gelang. Ich kriege so eine blöde Phrase einfach nicht über die Lippen. Überwinde dich einfach, es ist doch für Jesus. Aha, und du meinst, für Jesus kann ich auch ruhig mal eine Verlegenheitsphrase über die Lippen bringen. Genau das meine ich. Da bin ich genau der gegenteiligen Meinung. Aber lassen wir das jetzt. Ich gehe, sonst komme ich noch zu spät. Und was sagen da die anderen? Christina verengte die Augen etwas. War das jetzt ironisch gemeint? Statt einer Antwort stellte Axel eine Frage. Und wenn das mit dem Wetter geklärt ist, welches tiefgründige Thema soll ich dann anschneiden? Jetzt wusste seine Frau gar nicht mehr, wie ernst Axels Worte gemeint waren. Und weil sie nicht noch einmal nachfragen wollte, ging sie verunsichert in die Küche. Ich gehe dann, sagte Axel. Ja, ich komme gegen 3, rief sie ihm nach. Die Brücke war für den Verkehr gesperrt. Gleich vorn an der Auffahrt stand ein großes Bierzelt, aus dem Musik nach außen drang. Auf der Brücke selbst hatten die verschiedenen Läden und Handwerksbetriebe des Dorfes Stände aufgebaut, einige sehr aufwendig mit Theke und einem richtigen Dach darüber, andere nur schlicht, ein paar Bohlen auf 2 Böcken. Überall wurde angeboten und verkauft. Weiter zur Mitte der Brücke hin hatten die professionellen Schausteller ihre Buden aufgebaut. Davor aber standen 3 etwa gleich große Tische. Der erste von der katholischen Gemeinde, der zweite von der evangelischen und der dritte von der Freikirche. Hallo, Herr Mühlmann, rief ihm ein freundlicher Herr vom katholischen Stand zu, kaum dass Axel auf der Brücke erschien. Es war eine Art Nachbar, er wohnte 2 Straßen über ihnen am Berg. Axel nickte ihm zu. Gerade wollte er auch die 2 Frauen hinter der evangelisch-landeskirchlichen Bohle begrüßen. Da kam schon Irmtraut auf ihn zu. Wo bleibst du denn, Axel? Es ist schon viel los. Hallo, Irmtraut. Ja, weißt du, wir hatten uns mit dem Essen etwas... Alfred ist auch noch nicht da. Du, ich hatte schon großartige Gelegenheiten zum Zeugnis. Eine Frau, da habe ich in unserer Gemeinde eingeladen. Sie will sich's mal überlegen, ob sie kommt. Und mit dem Mann von der Schießbude habe ich über Glaubensfragen gesprochen. Er war ganz offen und wir hatten ein tiefgehendes Gespräch, dem Herrn sei Lob und Preis. Aber jetzt will ich, guten Tag, darf ich Ihnen dieses Informationsblatt geben? Irmtraut hatte sich einem älteren Ehepaar zugewandt und Axel bekam so Gelegenheit, Luft zu holen und sich umzusehen. Offensichtlich gab es hier 2 Gruppen von Menschen. Die einen kamen aus ihrem Dorf. Er kannte sie und sie kannten ihn. Sie wussten längst, dass er ein frommer Mann war, kannten seine Gemeinde und waren im Laufe der Jahre schon mindestens 20 Mal dorthin eingeladen worden. Sie nochmal einzuladen, fand Axel völlig sinnlos. Natürlich wäre es schön, mit Ihnen ein Gespräch über geistliche Themen zu führen. Aber warum ausgerechnet beim Brückenfest, wenn die Leute in Bierstimmung waren und man wegen der lauten Musik auch laut reden musste? Axel beschloss, seine Bemühungen auf die andere Gruppe Festbesucher zu konzentrieren, jene nämlich, die er nicht kannte. Das mochten Gäste der Dorfbewohner sein oder Besucher aus Nachbarorten. Die Chance, dass man sie als Gottesdienstbesucher gewinnen konnte, war zwar gering, aber nun ja, er hielt die ganze Aktion sowieso nicht für besonders sinnvoll, aber Axel hatte sich nun mal verpflichtet, mitzumachen, aus Solidarität. Naja, ehrlich gesagt, natürlich auch ein bisschen, weil sie es eben von ihm erwarteten. Wenn er nicht mitmachte, würden sie ihm vielleicht mangelnden Missionseifer vorwerfen. »Hey, Axel, was ist, träumst du?« Laut und aufdringlich fröhlich kam Irmtraut auf ihn zu. »Komm, hilf mir, das Feld ist weiß zur Ernte. Lass uns Brücken schlagen zu den Menschen.« Irmtraut hatte die Angewohnheit, unangenehm nah an ihre Gesprächspartner heranzutreten. Axel versuchte zurückzuweichen, aber da war das Brückengeländer. »Ich hatte gerade ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe und bete, dass der Herr, dass das Wort auf fruchtbaren Boden gefallen ist, aber der Herr wird es schon nicht leer zurückkommen lassen. Halleluja!« »Halleluja«, antwortete Axel mechanisch und blickte sich nach einem Ausweg um. Irmtraut bemerkte es, deutete es aber falsch. »Du suchst nach einem Menschen, den du ansprechen kannst? Na, da musst du doch nicht lange suchen. Zum Beispiel der Mann da drüben mit der Zigarette. Er sieht aus wie ein Schaf, das keinen Hirten hat.« »Ja, da hast du wohl recht«, nickte Axel. »Lässt du mich mal vorbei?« Das Schaf ohne Hirten erschien Axel, je näher er ihm kam, als mürrischer Bock. Trotzdem überwand er sich und grüßte freundlich. »Guten Tag!« Der Mann mit der Zigarette knurrte nur. »Sie sind nicht von hier, nicht wahr?« strahlte Axel ihn mit synthetischer Fröhlichkeit an. Der Raucher tat einen letzten Zug, schüttelte dann den Kopf, nahm den Zigarettenstummel aus dem Mund und schnipste ihn gekonnt über das Brückengeländer in den Fluss. Axel setzte noch einmal an. »Tolle Stimmung hier, nicht?« Sein Gegenüber nickte leicht, als wolle er das bestätigen, aber sein Gesicht drückte eher das Gegenteil aus. »Nun ja«, begann Axel in dem mannhaften Entschluss, noch einen letzten Versuch zum Brückenschlagen zu wagen. »Mit der Freude ist das so eine Sache. Sie kommt nicht durch Musik und festliche Stimmung, schon gar nicht durch Alkohol und«, er wollte Zigaretten sagen, besann sich aber rechtzeitig eines Besseren, »durch Gemüse oder so, sondern echte Freude muss tief von innen, also ich meine«, der Mann blickte ihn verständnislos an. »Wirklich wie ein Schafbock«, dachte Axel. Aber sofort schämte er sich wegen dieses lieblosen Gedankens. Langsam drehte sich der Mann um, beugte sich über das Brückengeländer und blickte seinem Zigarettenstummel nach, der natürlich längst weggeschwommen war. »Na, dann eben nicht«, dachte Axel. »Steht nicht irgendwo im Neuen Testament, dass man die Perlen nicht vor die Säue werfen soll?« Von Schafböcken war da allerdings nicht die Rede. Und wenn er Irmtraut und manche anderen in der Gemeinde kannte, wie er sie kannte, hätten sie sicher eine Auslegung für diesen Satz parat, die ihm keine andere Wahl ließ, als den Mann dennoch mit der frohen Botschaft zu überschütten. Unwillkürlich blickte er sich bei diesen Überlegungen nach Irmtraut um. Sie stand vor einem glatzköpfigen alten Herrn und redete mit Herzen, Mund und Händen auf ihn ein. Der Herr stützte sich auf seinen Regenschirm, den er wohl statt eines Spazierstocks mitgenommen hatte oder um gegen eine überraschende Wendung des Wetters gefeit zu sein. Jetzt nahm er ihn hoch und hantierte damit, sodass Axel schon annahm, er wollte ihn aufspannen, um sich gegen Irmtrauts Redefluss zu schützen. Aber es war wohl nur eine Geste der Verlegenheit. Das Menschengewühl auf der Brücke hatte inzwischen noch zugenommen. Axel, der ziemlich lang und hager war, eines Hauptes länger als alles Volk, sagte der Pastor immer, das musste wohl ein Zitat aus der Bibel sein. Axel hatte also wegen seiner Länge eine gute Übersicht. »Ich muss mir einen Menschen suchen, der allein ist«, dachte er. »Wenn Sie in Klicken kommen, ist es schwer, mit Ihnen ein Gespräch anzufangen, geschweige denn geistliche Themen zu erörtern.« »Wie ein Raubtier«, dachte Axel und verachtete sich selbst dabei, dass er so dachte, »wie ein Raubtier, das sich jenes Schaf als Opfer aussucht, das sich von der Herde getrennt hat.« Da drüben stand ein junges Mädchen, vielleicht 20 oder wenig darüber, in einer geblümten Bluse und Jeans. Ganz einsam stand sie da, wie ein Mauerblümchen. Axel steuerte auf sie zu. Dann stand er vor ihr und blickte in dunkle Augen in einem hübschen Gesicht, von wegen Mauerblümchen, die bestimmt nicht. Plötzlich kam Axel in den Sinn, dass sein Versuch, mit dem hübschen Mädchen Kontakt aufzunehmen, vielleicht falsch gedeutet werden könnte. Am liebsten wäre er schnell wieder in der Masse untergetaucht, aber jetzt hatte er schon Blickkontakt zu ihr, hatte Luft geholt und zu einem Gruß angesetzt. »Ist was?«, fragte das Mädchen. Guten Tag, sagte Axel, wandte sich um und ging. Das Mädchen sah ihm nach und schüttelte den Kopf. Plötzlich stand Axel vor dem idealen Gesprächspartner. Das musste Führung sein. Der jüngere Mann war allein, wirkte weder abweisend noch stumpfsinnig. Im Gegenteil, seine Brille gab ihm ein fast intellektuelles Aussehen und er sah sich sogar suchend um. Nicht, dass Axel darin das hilflose Suchen des auf Erden unsteten und flüchtigen Menschen nach ewig gültiger Wahrheit gesehen hätte, aber es gab ihm doch wenigstens einen Anknüpfungspunkt für das Gespräch. Suchen Sie etwas, kann ich Ihnen helfen? Wie? Ach, danke, ich warte auf meine Bekannten. Meine Bekannte, das ist nicht zufällig die junge Dame da drüben mit der geblümten Bluse? Ach, die dann? Nein, 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 wie kommen Sie denn darauf? Wollen Sie mich verkuppeln? Axel wusste zunächst nicht, ob der Mann das ihm Spaß gesagt hatte oder ob er verärgert war. Erst nach einigen Augenblicken bildeten sich Lachfalten hinter seiner Brille und dann zog sich auch der Mund in die Breite. Axel lachte auch, wenn auch etwas verlegen. Bewahre, ich dachte nur, weil, ich sprach gerade mit ihr und da, ich habe mich hier mit einigen Leuten verabredet, aber anscheinend sind sie noch nicht da. Ja, nickte Axel, manchmal sind wir in der größten Menschenmenge ganz allein. Spontan war ihm das eingefallen und er war ganz stolz darauf. Hobbyphilosoph, wie? Fragte der Brillenträger. Och, Philosoph nicht, aber ich mache mir manchmal so meine Gedanken. Jetzt oder nie, dachte Axel, während der andere sich immer noch suchend umschaute. Eine bessere Gelegenheit, ein christliches Thema anzuschneiden, wirst du heute nicht wieder kriegen. Also Gedanken von meinem christlichen Standpunkt aus, verstehen Sie? Der Mensch ist ja, ich meine, von der Bibel aus gesehen, lebt der Mensch ja fern von Gott sozusagen. Und darum fühlt er sich manchmal einsam und allein gelassen in einer kalten Welt. Ach, ich glaube, das sind Sie. Entschuldige, was haben Sie gerade gesagt? Kalte Welt? Wieso? Es ist doch wunderschönes Wetter heute. Damit verschwand sein Gesprächspartner in der Menge. Eine große Leere breitete sich in Axel aus. Tief enttäuscht, dass auch dieser Versuch ihn nicht zum Ziel gebracht hatte, wandte er sich um, ging zum Brückengeländer und hängte seinen langen, hageren Körper darüber. Ich kann es eben nicht, sagte er sich. Ich kann nicht missionieren. Und was ich nicht kann, darf auch niemand von mir verlangen. Christina nicht und Irmtraut nicht und der Gemeindevorstand auch nicht. Noch nicht mal Gott, glaube ich. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Genau das ist die Frage. Verlangt Gott eigentlich von mir, was ich hier tue, beziehungsweise was ich tun wollte? Aber noch ehe ihm eine Antwort einfallen konnte, traf ihn ein heftiger Schlag auf den Rücken und dann krallte sich etwas an seinem Hemd fest. Dröhnend lachte Alfred schräg hinter ihm. Mensch, Axel, wenn ich dich jetzt nicht festgehalten hätte, wärst du ins Wasser gefallen. Hahaha, beantwortete Axel pflichtgemäß. Mensch, Axel, was hängst du denn hier überm Geländer? Da sind die Leute, ran an den Feind. Feind? Ja, weißt schon, wie ich es meine. Alfred lehnte seinen schweren, muskulösen Körper gegen das Geländer. Axels Selbsterhaltungstrieb veranlasste ihn daraufhin, das Eisenrohr etwas zu entlasten. Warst du nicht eingeteilt für den Stand jetzt zwischen 3 und 4, fragte Alfred. Ja, aber du doch auch. Ja, natürlich, ich habe auch versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder so. Ich habe dich ja gar nicht gesehen, nur Irmtraut. Psst, sagte Alfred und legte den Finger auf den breit lachenden Mund. Dann redete er so laut weiter, dass alle Mahnung zur Stille als Scherz erschien. Ich habe im Zelt vorne ein Bier getrunken, aber dabei kann man auch toll mit den Leuten reden, auch wenn manche aus der Gemeinde sich das nicht so richtig vorstellen können. Meinst du nicht? Doch, sicher. Hast du schon, ich meine, sind dir auch schon ein paar Fische ins Netz gegangen? Netz? Naja, oder an die Angel oder wie du willst. Also ich meine, hast du mit Leuten Kontakt gekriegt? Ehrlich gesagt, es hat nicht so richtig geklappt. Nicht? Axel entschloss sich zu einem offenen Bekenntnis. Weißt du, ich tue mir da furchtbar schwer. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Und wenn sie nicht so reagieren, wie ich es mir wünsche, dann weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Verstehst du? Und überhaupt, Mensch, Axel, echt? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Du bist so ein kluger Mann. Aber mal ganz unter uns, mir geht's ähnlich. Wirklich? Ja, wenn ich dir sage, aber gerade darum gehe ich ja lieber ins Bierzelt, da kann man sich an einem Glas festhalten. Und wenn man nichts zu sagen weiß, dann macht's nichts, weil es da ganz normal ist, dass man beieinander sitzt und da muss man gar nicht immer was sagen, verstehst du? Ja, aber ich weiß, Leute wie Irmtraut zum Beispiel finden das unmöglich. Man kann nicht in einem Satz Prost und Halleluja sagen, meinen sie. Aber ich finde, nein, und diese Bedenken habe ich jetzt nicht so. Es ist nur, ich zweifle, ob ich beim Bier besser Kontakt kriege. Ich kann das eben nicht. Das muss man akzeptieren, verstehst du? Mir fehlt diese Gabe. Komm doch einfach mal mit, versuch's mal. Lieber nicht, Alfred. Hast du Angst, einer aus der Gemeinde sieht dich? Nein, nein, ich mag kein Bier. Ach so, das ist halt Geschmackssache. Ja, dann musst du eben ohne Glas in der Hand. Ich meine, das hätte die Sache erleichtert, aber wie du willst. Also ich gehe dann wieder. Bis dann, spätestens um 6 beim Abendgottesdienst. Eine Weile stand Axel noch grübelnd da. Plötzlich trafen sich seine Blicke zufällig mit denen von Irmtraut. Ach du Schreck, jetzt hat sie mich wieder erwischt. Gleich wenn sie die alte Frau genug beharkt hat, kommt sie und fragt, was stehst du hier müßig? Ohne lange zu überlegen, verdrückte er sich. Durch die laute Menschenmenge bahnte er sich einen Weg zur Brückenauffahrt auf der Dorfseite. Ich muss hier weg, dachte er nur. Ich muss mal irgendwo hin, wo ich alleine bin. Ich muss nachdenken, mir klar werden über das, was ich hier tue, beziehungsweise nicht tue oder tun will oder besser soll. Weg hier, erstmal weg. Axel stieg die kleine Treppe zum Fluss hinunter. Vorige Woche war sie noch von Unkraut überwuchert gewesen, aber anlässlich des Brückenfestes hatte man sie wohl in Ordnung gebracht. Hier unten war zwar der Lärm von der Brücke noch zu hören, aber er war nicht mehr so aufdringlich. Axel ging ein paar Schritte direkt unter die Brücke. Hier war es noch stiller und außerdem angenehm schattig. Einige Zeit stand Axel so da, aber dann begann er den schmalen Fußweg am Flussufer entlang zu wandeln. Je weiter er sich von der Brücke entfernte, desto wohler fühlte er sich. Ein Junge von 7 oder 8 Jahren stand da und starrte ihm entgegen. Dann nahm er ein paar Steinchen vom Weg auf und warf sie in den Fluss. Axel war zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, um den Jungen zu beachten oder gar mit ein paar freundlichen Worten anzusprechen, wie er sonst bei Kindern manchmal tat. Hinter der Biegung stand eine Bank, umgeben von dichtem Gebüsch. Von hier aus konnte man die Brücke nicht mehr sehen. Ein Mann saß dort. Axel grüßte kurz, mit seinen Gedanken ganz woanders, und setzte sich neben ihn. Der Mann grüßte kurz zurück, dann herrschte Schweigen, untermalt von der fernen Blasmusik. »Schönes Wetter heute, nicht?« sagte der Fremde. Axel schreckte aus seinen Gedanken auf. Der Satz kam ihm irgendwie bekannt vor. Er nickte lächelnd. Ob der Mann mit ihm ein Gespräch anfangen wollte? Plötzlich tönte die helle Stimme des Jungen von jenseits der Wegbiegung. »Jetzt kannst du, Papa, es kommt niemand!« »Ach, sei still«, rief der Mann und wurde rot im Gesicht. Schritte verrieten, dass der Junge hergerannt kam. »Wieso denn? Ich hab doch nur...« »Ach so«, stellte er fest, als er um die Büsche bog und Axel auf der Bank sitzen sah. Der begriff erst jetzt, was die merkwürdige Situation bedeutete. Auch er wurde rot. »Ach so, Ihr Sohn war die Wache und... entschuldigen Sie, ich wusste ja nicht...« Der Mann lachte. Offenbar hatte er die erste Verlegenheit überwunden. »Sie müssen sich doch nicht entschuldigen. Ich müsste das. Irgendwie habe ich heute ein Problem mit der Verdauung. Weiß auch nicht, wie das auf einmal kommt.« »Ah, so kann das manchmal. Vielleicht ein zu kaltes Bier getrunken?« »Weiß nicht.« Jetzt krümmte sich der Mann und legte die Hände auf den Bauch. Axel sprang auf. »Oh, entschuldigen Sie, ich sitze hier seelenruhig und Sie... da fällt mir ein, wenn Sie nur 200 Meter mitkommen wollen, da durch die Gärten, dann können Sie eine richtige Toilette...« »Ach, gerne. Wohnen Sie da?« fragte der Mann jetzt erfreut und stand auf. »Nein, ich wohne auf der anderen Seite, aber da ist unser Gemeindehaus. Ich habe einen Schlüssel.« Sie gingen eilig davon und der Junge folgte. »Ein Haus von der Gemeinde, das Rathaus, sind Sie da angestellt? Dann sagen Sie doch mal, die sollen beim nächsten Brückenfest dafür sorgen, dass... Ich meine, es gibt doch so fahrbare Toiletten.« Axel lächelte. »Haben Sie auch aufgestellt, vielleicht nur nicht genug Hinweisschilder. Aber ich bin nicht bei der Zivilgemeinde angestellt. Ich meine unsere christliche Gemeinde. Da vorne das Haus, das ist es schon.« Mit großen Schritten näherten sie sich dem schlichten Gebäude. Noch im Gehen holte Axel den Schlüsselbund aus der Tasche und hielt den passenden Schlüssel vor sich, wie ein Ritter seine Lanze beim Turnier. Dann stach er zu und hatte ihm nur aufgeschlossen. »Dort bitte!« Axel und der Junge saßen auf einer der Bänke im Gottesdienstraum. »Wie heißt du denn?« »Tim.« »Aha, und wie weiter?« »Schröder.« »Und wo kommt ihr her?« »Aus Eselsfurt, das ist da drüben. Ich weiß, wo Eselsfurt liegt. Ist ja gar nicht weit weg.« »Ihr seid wohl zum Brückenfest gekommen.« »Ja, ich will nämlich den Festzug sehen, der war aber noch nicht.« »Nein, um 3 fängt er hinten am Sägewerk an, auf der anderen Seite. Dann kommt er über die Brücke und geht durchs Dorf und löst sich vor der Kirche wieder auf.« »Wie spät ist es denn jetzt?« »Es ist 3, aber bis die bei der Brücke sind, das dauert noch.« »Wir haben nicht so ein Fest. Euer Ort ist zu klein, hier lohnt sich das auch nur, weil immer viele Leute aus den umliegenden Orten dazukommen.« »Was ist denn das für ein Haus hier?« Tim legte den Kopf zurück und betrachtete die hölzerne Decke, die sich über ihn wölbte. 3 stählerne Stangen, kurz unter dem Ansatz der Wölbung, von der einen zur anderen Seitenwand gespannt, sollten dem beinahe 100-jährigen Baufestigkeit geben. »Das ist eine Kirche.« Mit zurückgelegtem Kopf lässt sie schlecht sprechen. Darum setzte Tim sich wieder gerade hin. »Eine Kirche? Das ist aber eine komische Kirche. Unsere sieht ganz anders aus. Eure hat ja noch nicht mal einen Turm.« »Naja, Kirchen mit Turm gibt's hier auch. Wir brauchen hier keinen, aber was man braucht für einen Gottesdienst, das haben wir auch. Bänke und da vorne einen Altar und die Kanzel, wo der Pastor spricht. Tim stand auf, lief nach vorne und nahm hinter der Kanzel Aufstellung. Er reichte gerade mit dem Kopf über die Kante. Das hinderte ihn aber nicht, eine pathetische Geste mit dem Arm zu vollführen und eine mitreißende Predigt zu beginnen. Liebe Gemeinde, ihr seid alle Sünder. Außerdem habt ihr noch nicht mal einen Turm. Schämt ihr euch nicht? Tim! Herr Schröder war in der Saaltür erschienen. Sein zorniger Ruf hallte in den leeren Raum. Sein Sohn kam kleinlaut von seiner erhöhten Stellung herunter. Das ist hier eine Kirche, da macht man nicht solche Späße. Warum denn nicht? Das ist ein heiliger Ort. Entschuldigen Sie, Herr, och, da fällt mir ein, dass ich jetzt gar nicht mal weiß, wie Sie heißen. Mühlmann, Axel Mühlmann. Aber ich weiß immerhin schon Ihren Namen, Herr Schröder. Vielen Dank, dass Sie mich hierher, das war sehr freundlich von Ihnen. Nicht zu danken. Tim mischte sich ein. Bist du fertig, Papa? Da können wir jetzt endlich gehen, der Festzug kommt gleich. Ja, gehen wir. Also, Herr Mühlmann, nochmals. Da keine Dankesreden, ist doch selbstverständlich. Wenn ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann, danke, danke, alles in Ordnung. Ich fühle mich schon viel besser. Sie standen in der Eingangstür. Irgendetwas änderte sich an dem Geräuschteppich aus Musikfetzen und menschlichen Stimmen, der über das Dorf gebreitet war. Der Festzug, Papa, komm schnell! Die Männer verabschiedeten sich. Dann zog Tim seinen Vater in Richtung Brücke. Er wollte wieder durch die Gärten am Flussufer entlang, von wo sie gekommen waren, aber Axel, der ihn nachsah, rief ihnen zu, dass sie die Straße nehmen sollten. Aber Herr Schröter hatte das schon selbst gemerkt. Axel schloss die Tür zu und steckte den Schlüsselbund ein. So, dachte er, dann muss ich ja wohl wieder ins Gewühl. Schade, es war so schön einsam hier. Plötzlich war der Gedanke da, so plötzlich, dass ihm vor Scham und Ärger über sich selbst ganz heiß wurde. Jetzt habe ich den Mann gar nicht eingeladen. Das war so eine tolle Gelegenheit und ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Ich bin doch wirklich ein Versager. Oh, vielleicht erwische ich ihn noch. Schnell lief Axel die Straße hinunter, aber als er in die Nähe der Brücke kam, stieß er dort schon auf die lärmende Menschenmenge, die den Festzug begleitete. Axel und seine Frau traten auf die Gruppe von Gemeindegliedern zu, die vor dem Eingang standen. Irmtraut erstattete gerade dem Pastor Bericht. Mindestens so etwa 15 bis 20 tiefgehende Gespräche hatte ich und noch viel mehr Leute durfte ich einladen. Es war großartig. Ist es nicht ein Vorrecht für den Herrn, so das Netz auszuwerfen? Ja, wirklich, antwortete der Pastor. Aber wo? Anscheinend traute er sich nicht, die Frage präziser zu formulieren, sodass Hans sie für ihn aussprach. Hans war weniger zurückhaltend und man munkelte auch, er käme mit Irmtraut nicht so gut zurecht. Wo sind die denn alle? Irmtraut sah sich um. Merkwürdig, das finde ich jetzt schade. Nun ja, aber der Herr hat uns ja verheißen, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Also wollen wir im Vertrauen, auch wenn kein sichtbarer Erfolg. Es sind ja noch 3 Minuten bis 6, tröstete sie der Pastor. In diesem Moment, als alle Augen sehnsüchtig die Straße hinunterblickten, bog ein Mann um die Ecke von Wiemanns Scheune. An seiner Seite ging ein Junge. Der Mann kam auf die Gruppe zu, aber als er so viele Augenpaare auf sich gerichtet sah, verzögerte er seine Schritte. Irmtraut ging ihm ein paar Meter entgegen. »Das freut uns, dass Sie doch gekommen sind. Kommen Sie, es ist gleich 6, ich dachte, Sie wollten nicht. Es ist so, wie unser Gespräch verlaufen war, aber umso...« Der Mann ging an Irmtraut vorbei, trat vor Axel hin und reichte ihm die Hand. »Da sehen wir uns wieder, Herr Mühlmann.« Axel überwand seine Verblüffung. »Willkommen bei uns. Darf ich Ihnen meine Frau Christina vorstellen? Christina, das ist Herr Schröder und das ist Tim.« Die Gruppe löste sich auf und man begab sich in den Gemeindesaal. »Woher wissen Sie denn, wo unsere Kirche ist?«, fragte Irmtraut Herrn Schröder. »Als ich es Ihnen beschreiben wollte, sagten Sie, Sie kennen den Weg, aber ich dachte offen gestanden, Sie wollten mich nur abwimmeln. Entschuldigen Sie, es hörte sich so an.« »Ich war wirklich schon mal hier,« antwortete Herr Schröder mit einem leichten Lächeln. »Ach wirklich? Ich habe Sie noch nie hier gesehen.« Herr Mühlmann war so freundlich, mir den Weg zu zeigen. Irmtraut wandte sich an Axel. »Ich habe gemerkt, ihr kennt euch, nicht wahr?« »Ja, wir kennen uns.« »Seit wann denn?«, fragte Christina. »Och, noch nicht lange.« Herr Schröder schob seinen Sohn durch die Tür, wartete drin, bis die beiden Frauen nachgekommen waren und sagte dann, »Herr Mühlmann hat mir mal einen großen Gefallen getan und deswegen bin ich hergekommen. Auf eine Einladung hätte ich wohl sonst nicht reagiert.« Dabei sah er Irmtraut an, die mit großen Augen erstaunt zurückblickte. »Besonders in eine Kirche hätte ich mich wohl nicht einladen lassen, aber in einer Kirche sind ja auch Menschen und wenn die Menschen so sind, wie Christen sein sollen...« Er brach ab. »Die Menschen bilden die Kirche«, sagte Christina einfach, um überhaupt etwas zu sagen. Eine elektrische Orgel setzte ein und die Gottesdienstbesucher nahmen Platz. »Was hast du ihm denn für einen Gefallen getan?«, fragte Christina flüsternd ihren Mann. »Ach, nicht der Rede wert.« Ihm schien es aber wichtig zu sein. Na ja, aber das gehört jetzt nicht hierher. Axel schlug in dem Gesangbuch das Lied auf, dessen Nummer an der Wand angegeben war, und hielt es Herrn Schröder hin. Geben Sie sich keine Mühe, sagte der leise, ich kenne die Melodie nicht und singen kann ich auch nicht. Als dann die Gemeinde kräftig einstimmte, nun danket alle Gott, beugte er sich noch einmal zu Axel herüber und ergänzte, aber ich höre es nicht ungern, man sollte wirklich öfter mal in eine Kirche gehen. Während der zweiten Strophe fiel Axel plötzlich etwas ein, was er gleich erledigen wollte. Er beugte sich an Christina vorbei zu Irmtraut, die neben ihr saß, und flüsterte, übrigens, Irmtraut, vielen Dank, dass du Herrn Schröder eingeladen hast. Ich? Wieso denn? Ich dachte, du. Er hat doch gerade gesagt, er wäre deinetwegen gekommen. Axel lächelte etwas verlegen. Ja, wir brauchen eben alle die Ergänzung durch andere. Er sprach so leise, dass Irmtraut es kaum verstand. Lob, Ehre und Preis sei Gott, sang die Gemeinde. So, ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Thema Humor. Und weil das nun mal so meine Art ist, ist das auch hier in diesem Fall in eine Geschichte gekleidet. Und Conny Straub liest immer das Stück Geschichte, und die Einschübe, die das theoretisch erläutern und erklären, die lese ich dann vor.
Sage mir eins, ehe ich dir den Kopf abreiße, sprach der Löwe zu dem lustigen Mann, warum bist du so bunt gekleidet? Bist du vielleicht ein König? Dann werde ich dich bis zum Sonntag aufheben und als Festmahl verspeisen. Oh nein, 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 antwortete der Hofnarr wahrheitsgemäß, obwohl ihm ein kleiner Schwindel 3 Tage Aufschub gebracht hätte. Ich bin kein König, sondern ich diene einem König.
Hier erlaubt sich der Autor, den Gang der Erzählung zu unterbrechen, um eine grundsätzliche Wahrheit festzuhalten. Humor und Geschichten haben vieles gemeinsam. Und wer alle Probleme schulmäßig theoretisch angeht, ist meistens ein humorloser Mensch. Man lese ja einmal die lustige und doch tief ernste Parabel von den Bäumen, die einen König wollten. Richter 9, 7 bis 15.
Der Mann erklärte, bei den Menschen hat jeder König einen Hofnarren. Der unterhält ihn mit seinem Humor und vertreibt seine Langeweile. Aber er kann ihn auch mit Humor unangenehme Wahrheiten sagen, die sonst niemand zu äußern wagt. So ein Hofnarr bin ich.
Übrigens, manchem kleinen König in der Gemeinde täte ein Hofnarr auch gut. Auf jeden Fall ist Humor meistens Zuckerguss für bittere Pillen. Ein Scherz entspannt die Atmosphäre. Wer mit liebevollem Humor, nicht zu verwechseln mit Spott oder Ironie, dem anderen die Wahrheit sagt, gewinnt ihn viel eher, als wenn er sie ihm besserwisserisch an den Kopf wirft. Außerdem, mancher Streit unter Christen wäre zu vermeiden, wenn ein wenig Humor ihnen helfen würde, sich selbst und ihre Meinung nicht so ungeheuer wichtig zu nehmen.
Aha, brummte der Löwe in sattem Tubaton, wisse, dass auch ich ein König bin, der König der Tiere. Also steht mir auch ein Hofnarr zu. Ich könnte auch gut jemanden gebrauchen, der meine Langeweile vertreibt, wenn ich dösend in der Sonne liege. Ich mache dir also ein Angebot. Suche unter meinen Untertanen, den Tieren, einen geeigneten Narren aus und schule ihn in deine Kunst. Dann lasse ich dich zum Dank laufen. Der Hofnarr stimmte zu. Boten eilten in alle Himmelsrichtungen und 3 Wochen später wurden die aussichtsreichsten Kandidaten vorgeführt. Zuerst flatterte die Lachmöwe vor die Ehrentribüne. Ich kann ein Gelächter anstimmen, das dem Menschen täuschend ähnlich ist, gurrte sie und ließ sich auch gleich eine Probe ihres Könnens hören. Aber der Hofnarr schüttelte nur den Kopf, dass die Glöckchen klingelte.
Er wusste nämlich, Lachen allein ist noch kein Humor. Dröhnendes Gelächter. Kicher kann auch dumm oder albern oder gar unanständig sein. Das ist es wohl, was Paulus in Epheser 5, Vers 4 verbietet. Wirklicher Humor ist sauber. Aber halt, ehe wir feststellen, was Humor ist, wollen wir sehen, was er nicht ist.
Du bist sehr kritisch, stellte Majestät fest. Das muss ich sein, Hoheit, wenn du an deinem Narren Freude haben willst. Humor ist eine seltene Fähigkeit, albernes Gelächter kann man von jedem Dummkopf hören. Da drängte sich die Hyäne nach vorne. Ich kann auch lachen, fauchte sie, aber untersteh dich, es albernes Gelächter zu nennen. Der Schellenmann, gewohnt auch in zornblitzende Augen zu lächeln, erwiderte ruhig, »Du lachst, wenn du das Fleisch anderer frisst. Das ist zwar durchaus nicht albern, aber es ist auch nicht humoristisch, es ist hämisch.«
Auch unter den Menschen gibt es manche, die Schadenfreude mit Humor verwechseln. Sicher darf man auch mal über andere schmunzeln, aber nur solange weder die Liebe noch die Ehre des Nächsten verletzt wird. Nicht wer über das Missgeschick anderer lacht, hat Humor, sondern wer über sein eigenes lacht. Zu viele Christen reiben sich hämisch die Hände, wenn jemand zu Schaden kommt, statt die Hände dem anderen zu reichen oder sie zu falten.
Da watschelte der Tölpel herbei. Ich lache zwar nicht, werter Herr, aber den Worten entnehme ich, dass dies auch nicht so entscheidend ist. Dagegen vermag ich andere zum Lachen zu bewegen. Alle Menschen finden mich komisch. Ja, ich auch, bestätigte der Hofnarr. Allerdings nützt es nichts, wenn alle über dich lachen, nur du selbst nicht.
Dass es auch unter den Menschen Tölpel gibt, weiß jeder. Natürlich können sie auch Humor haben, aber der Beweis für diesen ist nicht, dass andere sich krümmen vor Lachen. Wer von einer komischen Situation übertölpelt wird, reizt immer unfreiwillig die Lachmuskeln der anderen. Aber erst wenn er dann die Situation übertölpelt, indem er darüber lacht, hat er Humor. Humor bedeutet auch die Schattenseiten des Lebens. Dazu kann sogar die Lächerlichkeit vor anderen gehören, mit heiterer Gelassenheit zu betrachten.
Der Wüstenkönig ließ sich vernehmen. Diesem tollpatschigen Vogel fehlt die Würde, die ich von einem Hofbeamten erwarten kann. Damit könnte ich dienen, schnarchte der Pinguin. Ich reize nicht weniger zum Gelächter als der Tölpel, aber ich habe wenigstens einen vornehmen Frack an. Du irrst auf tragikomische Weise, bedauerte der Hofnarr. Der Frack erhöht nicht deine Würde, sondern er macht dich nur lächerlich.
Wer die Grenze zwischen Erhabenheit und Lächerlichkeit nicht beachtet, kann weder durch Würde noch durch Komik überzeugen. Jean-Paul nannte den Humor das umgekehrt Erhabene. Man lese, wie Jesaja 44,9-20 den Götzendienst verspottet, der Heiligkeit beansprucht und dabei seine Lächerlichkeit gar nicht bemerkt. Es soll auch Menschen geben, die gar nicht merken, wie sie sich mit ihrem hohlen Anspruch auf Größe der Lächerlichkeit aussetzen.
Daneben nicht, wandte sich der Pinguin beleidigt ab. Es ist mir in der Wüste sowieso zu heiß. Oh, dieser Satz wäre fast humoristisch gewesen, bemerkte der Narr zur Hoheit Leo. Unwillig knurrte der, reichlich kompliziert das mit dem Humor, ich fürchte, du findest keinen geeigneten Narren. Bedenke, dass es dir dann an das Leben geht. Wie wär's mit mir? Wie mit mir, fauchte der Stier durch die Nase. Ich kann ganze Arenen zu Begeisterungsstürmen hinreißen und lächerlich bin ich wahrhaftig nicht. Mein Lieber, lächelte milde der Narr, der Jubel gilt nicht dir, sondern dem Torero. Und zum Löwengewand fuhr er fort, am Stier magst du beispielhaft die Humorlosigkeit studieren. Der Wüstenkönig sah ihn nur begriffsstutzig an.
Wir aber wissen, dass Humor der Feind des Fanatismus ist. Menschen gehen schnaubend auf jeden los, der nicht ist wie sie, und merken gar nicht, dass sie immer nur das Tuch treffen. Selten treffen Fanatiker den wirklichen Feind. Auch in den Gemeinden ist das so. Ein wenig mehr Humor würde ihnen viel Stress ersparen und den Mitmenschen manche Tränen.
Gleich ist es mit meiner Geduld vorbei, grollte unheilverkündet der König aus dem edlen Stamm der Raubkatzen. Gestatte mir noch einen Versuch, bat der Narr. Dort sehe ich das Kamel. Es hat ein breites Maul und strahlt außerdem etwas von der gelassenen Überlegenheit eines humorvollen Wesens aus. Ich will mich auf seinen Höcker setzen. Dies tat er. Während der Löwe fragte, ja, sitzt dann der Humor im Höcker? Nein, nein, gab der bunt gekleidete Lachen zur Antwort. Auch das Kamel hat keinen Humor, aber es ist wenigstens schnell. In der Wüste kann niemand es einholen. Darum werde ich jetzt darauf fliehen. Und merke dir eins, König, ein Narr ist dem tierischen Ernsten immer überlegen. Im Antraben, rief er noch zurück, wenn du ein Mensch wärst, dann würde ich sagen, du bist ein Kamel. Im Übrigen trage deine Niederlage mit Humor, gab dem Tieren die Fersen und trug ihn in eiligem dreitägigen... gab dem Tier die Fersen und trug ihn in eiligem dreitägigen Ritt bis nach Timbuktu.
Timbuktu. Ja. Und das Tier trug ihn nach Timbuktu, ja. Schlussbemerkung. Das Wort Humor steht nicht in der Bibel. Die Heilige Schrift ist auch trotz gelegentlicher Komik bei den geschilderten Personen kein Witzbuch. Dafür ist ihr Anliegen zu ernst. Aber wer will bestreiten, dass ein feiner Humor bei all dem Guten, das er anrichten kann, ein geistlicher Wesenszug ist und heitere Gelassenheit, so die Definition in einem Lexikon, hat sehr viel mit Gottvertrauen zu tun. Ja, ich lese noch, solange die Zeit reicht. Wenn ich mich zu sehr hineinsteige, unterbrichst du mich, ne? Dann höre ich auf. Aus diesem Buch, mein Ninive-Komplex, über Jona, das Tagebuch des Jona, einfach ein paar Seiten. Ich sagte das schon neulich, der Jona ist ja eine Gestalt, die sehr widersprüchlich ist. Also er ist irgendwie merkwürdig, er scheint auch sich gegen Gott aufzulehnen, als Gott ihn fragt, also meinst du, dass du mit Recht zürnst? Da dachte er, jawohl, ich zürne mit Recht gegen Gott. Und geht also woanders hin, als er eigentlich soll und so. Also er ist so eine ganz merkwürdige Figur. Und ich habe mir erlaubt, dieses Charakteristikum des Jona etwas auszuziehen und habe ihn hier sein Tagebuch schreiben lassen. Gad Hefer, den 9. Adar. Nach Ninive, also ich fange nicht vorne an, das ist schon etwas weiter in der Mitte. Nach Ninive, ich habe mich verhört, ganz sicher, ich muss mich verhört haben. Es kann doch nicht im Ernst Gottes Wille sein, dass ich nach Ninive gehe und Gericht predige. Das ist doch völlig unmöglich, nach Ninive zu diesen Militaristen, diesen Rassisten, diesen Faschisten, diesen unmöglich. Nein, das kann er nicht im Ernst von mir verlangen. Überall gehe ich für ihn hin, meilenweit gehe ich. Ich gehe für ihn durch dick und dünn, aber nicht nach Ninive. Also bei allem Respekt, aber das kann sich der Herr doch nicht richtig überlegt haben. Was verspricht er sich denn davon? Nur damit sie vorher wissen, dass er sie verderben will? Ob sie es wissen oder nicht, untergehen werden sie so und so, wenn er es sagt. Warum soll ich dann hingehen und ihnen völlig überflüssigerweise den Untergang auch noch ankündigen? Das ist nämlich ein ziemlich undankbares Geschäft. Ninive, ausgerechnet diese Assyrer, die so hochnäsig auf alle Welt herabsehen. Oder ob Gott etwa denkt, dass sie sich ändern. Nein, nein, das kann er doch nicht im Ernst meinen. So ein verkommenes Volk, so eine rohe, gottlose Gesellschaft. Weiß er denn nicht, was das für Typen sind? Hat er nicht richtig hingeguckt auf dieses Ninive, diese Lasterhöhle ohne Gleichen? Hat er nicht die Bordelle gezählt und die Götzenaltäre? Sieht er nicht, was das für eine moralisch völlig versackte Großstadt ist? Überhaupt die Großstädte sind mir von vornherein suspekt. Schon Samaria ist da ein Beispiel. Und dann erst dieses riesige Ninive. Ich habe schon immer gesagt, wo so viele Menschen zusammenwohnen, geht das nie gut. Einer zieht den anderen mit nach unten. Die Unmoral wächst im Quadrat der Bevölkerung. Gericht, Gericht. Ja, wenn es wirklich dazu kommt, in Ordnung. Aber mir schwant nichts Gutes. Wie ich den Herrn kenne, läuft es wohl darauf hinaus, dass sie sich bessern sollen. Bei dieser Sünde in höchster Potenz, in dieser Brutstätte des Bösen, er wird doch nicht im Ernst erwarten, dass ausgerechnet da eine Erweckung ausbricht, dass diese Gangster und Ganoven ihren Morast verlassen und fortan gottgefällig leben. Mit Gott selber kann ich natürlich nicht darüber diskutieren, das wäre vielleicht zu respektlos. Und überhaupt, er hat ja über geistliche Fragen so seine eigenen Ansichten und fügt sich selten meiner wohlbegründeten Meinung. Aber meinem verschwiegenen Tagebuch muss ich einfach mal meine Bedenken mitteilen. Gesetzt den Fall, nur mal rein hypothetisch angenommen, in Wirklichkeit ist es natürlich völlig unmöglich oder zumindest unwahrscheinlicher als 6 richtig im Lotto. Also mal gesetzt den Fall, die Niniviten bekehrten sich. Wirklich ein ganz komischer Gedanke. Aber naja, nehmen wir es mal an. Was will Gott denn dann mit ihnen machen? Sollen ihre Verbrechen alle ungesühnt bleiben? Ihre Kriegszüge vergessen? Ihre räuberische Kolonialpolitik schwamm drüber? Nein, nein, also das passt niemals zu Gottes Gerechtigkeit oder dem, was ich bisher darunter verstanden habe. Und weiter, wenn sie wirklich umkehren sollten, wie soll es denn dann weitergehen? Wie sollen sie dann leben? Sie haben doch kein göttliches Gesetz, nach dem sie sich richten können wie wir, das auserwählte Volk. Will er sie etwa alle uns gleichstellen, uns, die wir von Abraham abstammen? Dazu kann ich niemals Ja sagen. Hoffentlich versteht der Herr mich nicht falsch. Das mag nun wie ungehorsam erscheinen, ist es aber nicht. Gott bewahre mich für ungehorsam. Es ist nur nüchterne Überlegung. Klarer Durchblick, Realitätssinn, eine illusionslose Sicht der Verhältnisse und die Konsequenz daraus. Aber ob der Herr das auch so sieht? Hoffentlich nimmt er es nicht persönlich, wenn ich nicht hingehe. Es ist ja nicht gegen ihn gerichtet, aber mit den Leuten von Ninive will ich nichts zu tun haben. Da kann er schicken, wen er will. Ich mache mir an diesem Gesindel nicht die Finger schmutzig. Ninive ohne mich. Gadhefer, den 17. Adar. Mann, oh Mann, das Wort Gottes ist vielleicht hartnäckig. Ich dachte, die Sache wäre erledigt. Aus und vorbei, ich gehe nicht nach Ninive, basta. Von wegen basta. Es lässt mich nicht in Ruhe, dieses Wort. Ich bemühe mich, ehrlich es zu vergessen, aber das klappt nicht. Es ist einfach immer wieder da. Geh nach Ninive, höre ich immer wieder. Wenn ich in der Sonne sitze und den schönen Tag genießen will, schiebt es sich in mein Bewusstsein. Geh nach Ninive. Wenn Sie mich auf den Gassen von Gadhefe freundlich grüßen und als Prophet ansprechen, fällt es mir erneut ein. Geh nach Ninive. Wenn ich abends die Augen müde zumache und einschlafen will, höre ich es wieder. Geh nach Ninive. Und wenn ich gar mein Nachtgebet sprechen will, also das ist besonders schwierig, da komme ich gar nicht mehr richtig zum Zug. Auf die Dauer halte ich das nicht aus. Da muss ich was gegen unternehmen. Diese ständige Mahnung, nun geh endlich, warum gehst du nicht? Du bist ja immer noch nicht auf dem Weg. Das hält doch kein Mensch aus. Da braucht man die moralische Sensibilität eines Nashorns, wenn man das durchhalten will. Und die habe ich eben nicht. Schade, dass ich so feinfühlig bin. Nun könnte man natürlich der Meinung sein, sollte ich ja eben gehen. Aber ich habe ja schon erklärt, warum das nicht geht. Unmöglich. Ich bin also in einem echten Konflikt. Was ich eventuell machen könnte, ich könnte mich ein bisschen aus dem unmittelbaren Einflussbereich Gottes zurückziehen, weg vom Heiligtum, am besten sogar raus aus Israel. Doch, das mache ich. Tolle Idee. Irgendwo im fernen Land, da wo man von Gott nichts weiß, da werde ich auch seine Stimme nicht mehr hören. Wo die Leute anders reden, wird auch Gott eine andere Sprache sprechen. Das ist die Lösung. Weg von hier, weit weg, aber natürlich nicht in Richtung Ninive, im Gegenteil. Über das große Meer, nach Westen am besten. Joppe, den 22. Adar. Ahoi, ich bin an Bord. Und das kam so, als ich es nicht mehr aushielt, bin ich in Richtung Meer gelaufen. In Joppe, unserer Hafenstadt, habe ich ein Schiff gesucht. Und tatsächlich, ich hatte Glück. Das heißt, eigentlich soll man das ja auch nicht sagen als frommer Mensch. Es war sicher Gottes gnädige Führung, dass gerade ein Schiff da lag. Und auch noch eins, das geradewegs nach Westen fahren will. Bis ganz hinten hin nach Tarsis, weiß gar nicht so genau, wo das liegt, muss aber ziemlich weit weg sein. Ich also nichts wie das Fallreb rauf, fragte den Kapitän, ob er mich mitnehmen wollte, gab Fährgeld und ließ mir einen Platz anweisen. Nicht gerade bequem hier unten im Kielraum, aber was soll's, ich bin zufrieden, Hauptsache es geht bald los und Hauptsache die Richtung stimmt. Ich fühle mich richtig bestätigt in meinem Entschluss, vor Gott zu fliehen, wenn alles so gut klappt, kann das doch nichts Verkehrtes sein. Oder ist das Glück und die innere Zufriedenheit kein Beweis für den richtigen Weg? Na, ist ja egal, will jetzt nicht weiter darüber nachdenken, sonst verderbe ich mir wieder die Stimmung, bin gerade so schön happy. Bin richtig in Aufbruchstimmung, auf zu neuen Ufern, die Sonne scheint, es geht eine leichte Brise, was will ich mehr? Ade, Gadhefer, ade, Land des Herrn, mit dem Ernst seines Wortes und dem Druck des Gewissens, ade, Jaffa, Orangen und Dattelpalmen, ade, Joppe, du kleine Hafenstadt, ich fahre in die weite Welt hinaus. Wohin? Das ist mir Joppe wie Hose oder Toga wie Tunika. Also ich meine, ist mir völlig Schnuppe, wohin die Reise geht. Hauptsache, ich schnuppere den Duft der großen, weiten Welt. Den Hauch von Freiheit und Abenteuer. Hauptsache, weit weg von Ninive. Let's go West. Auf dem Meer, 23. Adar. Ich muss zugeben, dass ich immer noch ein wenig Schwierigkeiten habe mit meinem Nachtgebet. Irgendwie klappt es nicht mehr so wie früher. Anscheinend hat die Flucht aus dem gelobten Land da nicht viel an Verbesserung gebracht. Eher das Gegenteil. Nun könnte ich natürlich einfach darauf verzichten. Wer sagt denn, dass man immer beten muss? Aber andererseits, irgendwie fehlt mir was, wenn ich nicht... Naja, es ist eben doch ein Trost, wenn man sich dem mächtigen Herrn anvertrauen kann, schön mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber bei mir, ein richtiges Gespräch ist es eben nicht mehr. Kein Dialog. Ich rede nur alleine. Gott schweigt. Das heißt, eigentlich redet er auch, aber immer nur dasselbe. Er wiederholt ständig, geh nach Ninive. Aber das geht ja jetzt sowieso nicht mehr. Wir sind gestern in See gestochen. Nach Ninive, damit ist es vorbei. Da müsste der Herr mich schon selbst zurückbringen, wenn er das jetzt noch wollte. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, dass ich immer wieder dasselbe höre. Jedenfalls ist mein Gebetsmonolog irgendwie bedrückend. Gott geht gar nicht auf das ein, was ich sage. So kann man natürlich auf die Dauer nicht reden. Wenn der andere nicht antwortet, verliert man die Lust. Wenn Gott gar nicht reagiert, macht das Beten keinen Spaß mehr. Vielleicht ist das ein bisschen zu harmlos ausgedrückt. Genau genommen bleibt mir mein Gebet im Hals stecken. Dabei würde ich gerne richtig beten. Warum eigentlich? Vielleicht ist es die Gewohnheit, vielleicht auch ein bisschen Angst. Es schaukelt nämlich ganz schön, unser Schiff, und ein Unwetter zieht auf. Ich bin ja schließlich kein Seemann und Wasser hat bekanntlich keine Balken. Mir wird auch immer so leicht schlecht, wenn es so schaukelt. Zu gerne würde ich beten. ich habe eine Idee. Ich schreibe mein Nachtgebet auf. Allmächtiger, heiliger Gott. Oder besser, ich rede ihn nur an. Allmächtiger Gott. Ach, vielleicht reicht es auch, wenn ich schreibe, mächtiger Gott. Bitte gib mir einen guten und erholsamen Schlaf. Behüte unser Schiff, denn Wind und Meer sind dir gehorsam. Amen. Ach ja, noch eins, Herr. Das sollte ich vielleicht doch noch klären. Du weißt schon, die Sache mit Ninive. Es ist mir ein bisschen peinlich, lieber Gott, aber offen gestanden, ich habe den Eindruck, ich hätte anders handeln sollen. Aber ich brauche es dir ja nicht zu erklären. Du kennst ja schon alle meine Argumente, denn du verstehst meine Gedanken von Ferne. Sie sind doch ziemlich überzeugend, oder? Entschuldige, wenn ich jetzt da nicht näher drauf eingehe. Diese höhere Theologie finde ich immer ein bisschen mühsam und im Moment bin ich ziemlich müde. Außerdem ist mir ein bisschen schlecht, weißt du, die Seekrankheit. Also reden wir nicht mehr davon. Abgemacht? Übrigens, Herr, vielen Dank für deine weise Vorsorge, dass gerade ein Schiff in Joppe vor Anker lag. Ich hoffe, der Kahn ist einigermaßen zuverlässig. Der Sturm macht mir ja nun doch ziemlich Sorgen. Aber du, oh Gott, wirst uns behüten. Auch der Kapitän hat mir einen recht vertrauenerweckenden Eindruck gemacht. Gib mir nun eine gute Nacht. Lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Schiffsjungen auch. Amen. So, das war mein Abendgebet. Ob er es gehört hat, ich meine, ob er es liest, wenn ich das Buch aufgeschlagen liegen lasse. Wenn ich jetzt nochmal durchlese, habe ich fast den Eindruck, ich hätte mich da etwas im Ton vergriffen. Also inhaltlich ist das sicher schon in Ordnung so, aber ob ich nicht ein bisschen höflicher mit ihm reden sollte. Ich meine, es besteht schon die Gefahr, dass er meine Flucht als eine Art Trotzreaktion deutet und wenn ich dann zu dreist mit ihm rede, könnte ihn das noch darin bestärken. Aber ich will mich mal nicht verrückt machen, der Herr wird schon Verständnis haben. So nun aber genug, sonst fällt am Ende bei dem Geschaukel noch das Öllämpchen um und steckt das Schiff in Brand. Wäre ja schade drum. Also Schluss für heute. An Bord 25. Adar. Eine ganz neue Welt tut sich mir auf, hier auf dem Schiff. Hätte nie gedacht, dass eine Seefahrt so lustig sein kann. Und das ist doch ganz gut so. Ich meine, ein Prophet muss einen gewissen Weitblick haben, weltoffen sein, darf keinen zu engen Horizont haben. Wenn ein Prophet ernst genommen werden will, muss er seinen Predigthörern immer einen Schritt voraus sein, intellektuell meine ich. Naja, er muss nicht, aber es ist ganz nützlich, so für geistliche Dürrezeiten. Wenn Gott nicht zu ihm geredet hat, aber alle erwarten von ihm, dass er was Gutes sagt, ja, was macht er dann? Dann ist er total aufgeschmissen, wenn er nicht ein paar eingängige Sprüche auf Lager hat. Wenn vom Herrn nichts kommt, muss man wenigstens selbst was aus dem Ärmel schütteln können. Wenn die Quelle nicht sprudelt, empfiehlt es sich zur Not, eine Wasserflasche im Gepäck zu haben. Also ohne Bild gesprochen, mangelnde göttliche Vollmacht lässt sich bis zu einem gewissen Grad durch konservierte Weisheiten ersetzen. Natürlich muss man aufpassen, dass es keiner merkt. Aber da bin ich nun gerade daran, meinen Vorrat an Wissen zu vergrößern. Die Bürger von Gathefer werden staunen. Die meisten sind ja nie über die Grenzen ihres Provinznestes hinausgekommen. Wenn ich denen zum Beispiel von der minoischen Kultur erzähle oder von den ägyptischen Pyramiden, die werden Augen machen, die kriegen vor Staunen Mund und Nase nicht mehr zu. Wenn da so ein weitgereister und umfassend gebildeter Mann zu ihnen zurückkommt, können sie ja gar nicht anders als ergriffen zu lauschen und mir jedes Wort von den Lippen abzulesen. Also ich überspringe mal ein Stück, dann lese ich vielleicht noch gerade ein Stückchen da, wo er dann wieder an Land kommt. Achso, nee, wo er auch noch ins Wasser geschmissen ist, das ist auch noch wichtig. Am Rande des Abgrunds, 28. Adar. Schluss. Es ist soweit. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass es mit meinem Leben so bald zu Ende geht. Nun werden sie mich ins Meer werfen. Aber vorher haben sie mir noch ein paar Minuten der Besinnung zugestanden. Sie wollen auch noch mal versuchen, das Schiff zu retten. Da kann ich wenigstens noch mein Tagebuch auf den neuesten Stand bringen. Auf den letzten. Also die Sache kam so, ich hatte tatsächlich trotz des Sturms ganz gut geschlafen, na sagen wir besser, tief geschlafen. Auf einmal weckte mich der Kapitän, ich sollte beten, sagte er. Ich war natürlich sehr verblüfft, was versteht so ein Heide schon vom richtigen Beten? Der Grund war, sie hatten alle die Hosen voll, also wegen der hohen Wellen. Sie fürchteten, das Schiff würde auseinanderbrechen und die Befürchtung schien mir auch nicht unbegründet. Der Kahn ächzte in allen Fugen. Ich musste mit nach oben kommen. Schade, unten war es, ja, wie soll ich sagen, man konnte da im Dunkeln besser die Augen vor der Gefahr verschließen und schlafen und alles Elend vergessen. Aber hier, es sieht wirklich schlimm aus. Der Sturm heult mit Urgewalt, die Gischt spritzt übers Deck und die Segel sind zerfetzt. Ich habe mich an einen Mast festgebunden, darum ist meine Schrift auch so krakelig. Die Matrosen riefen alle ihre Götter an. Vom wirklichen, lebendigen Gott haben sie natürlich keine Ahnung. Alles finsterstes Heidentum. Aber sonst hochanständige Leute, muss ich wirklich sagen. Sollte man gar nicht meinen. Also sie merkten, dass ihr Gebet keine Wirkung hatte. Selbstverständlich, wie ich trotz aller Dramatik mit einem wissenden Lächeln feststellte. Jetzt wussten sie keinen anderen Rat mehr, als mich aufzufordern, zu meinem Gott zu beten. Typisch, in der Not besinnen sich die Menschen auf Gott. Ah nein, das trifft vielleicht hier nicht so zu. Sie wussten ja nicht, dass ich als Einziger richtig beten konnte. Nun, wie dem auch sei, ich sah die Not und musste helfen. Ich habe also feste gebetet. Aber komisch, bei mir nützt es auch nichts. Das heißt, in diesem Moment kam mir das komisch vor. Inzwischen weiß ich, dass es so komisch gar nicht war. Eher tragisch. Oder ist das nicht tragisch, wenn der Einzige an Bord, der den lebendigen Gott kennt, am Unglück aller schuld ist? Ja, schuld. Als nämlich das Wetter immer schlimmer wurde und nichts half, nicht einmal mein Gebet, da sagten sich die Seeleute, irgendeiner muss schuld sein, dass uns die Götter in die Pfanne hauen wollen, beziehungsweise in die Ägäis. Wir wollen mal knobeln, wer das ist. Ich musste natürlich schmunzeln, die Schaukelbewegungen der Decksplanken würden die Lossteinchen in ihre Position werfen, nicht irgendwelche Götter, die es gar nicht gab. Man muss sich diese Götter aus Holz und Ton mal angucken, zum Totlachen, dilettantisch geschnitzte Klötze mit grimmigen Masken, noch nicht mal künstlerisch, geschweige denn heilig. Absurd geradezu, dass sonst ganz normale und gesunde Menschen vor sowas auf die Knie fallen. Den einzigen lebendigen, unsichtbaren Gott, dem kann man Ehrerbietung erweisen, so wie ich, aber doch nicht, lassen wir das. Ich schmunzelte also, als ich ihren heidnischen Hokuspokus sah, aber dann verging mir das Schmunzeln. Denn es traf ausgerechnet mich. Was für ein Blödsinn, ihr mit eurem Albern los, das ist doch reiner Zufall. Oder ihr habt die Sache getürkt, weil ich ein Türke, also ich wollte sagen, weil ich ein Außenseiter bin. Aber ehe ich etwas dergleichen herausschreien konnte, wurde ich ganz still. So still, wie ich mich sonst gar nicht kenne. Wie wenn sie nun recht hatten. Nicht, dass ich etwa glaubte, ihre Götter hätten die Hand im Spiel gehabt. Ach, diese Götzen, von wegen Hand im Spiel, wo man bei denen gar keine Hände sehen kann, schon gar nicht in Aktion. Da kann man nämlich vor lauter Unförmigkeit kaum die Arme erkennen. Wie Plastiken von Henry Moore sahen sie aus. Nein, nein. Aber könnte nicht mein Gott seine Hand im Spiel gehabt haben? Seine unsichtbare, aber mächtige Hand sein. Im Spiel der Wogen mit diesem Schiff und im Spiel der Heiden mit ihren Würfeln, um das böse Spiel zu beenden, das ich mit meinem Gott getrieben hatte. Siedend heiß überfiel mich die Erkenntnis, Gott hat mich gestellt. Ich habe gesündigt. Ich bin ungehorsam gewesen. Ich sollte nach Ninive gehen und dort predigen, aber ich habe nicht gewollt. Bis hierher und nicht weiter, hat Gott gesagt. Ja, und jetzt? Jetzt wollen sie mich ins Meer werfen. Recht haben sie. Ich habe es verdient. Dass ich nur so verblendet sein konnte, selbst Leute mit einem viel geringeren Intelligenzquotienten als ich hätten längst bemerkt, dass man vor Gott nicht fliehen kann. Aber ich laufe weg, weit weg, in der irrsinnigen Hoffnung, ich könnte Gott die Hacken zeigen. Ich Idiot, wie konnte ich nur? Aber es ist vielleicht gar keine Sache der Intelligenz, so eine Wahrheit zu erkennen, eher eine Sache des Willens. Wer etwas unbedingt will, findet meistens auch die passenden Argumente. Da mache ich mich in meinen Predigten über den einfältigen Adam lustig, der sich vor Gott hinter einen Busch versteckt. Aber ich selbst verstecke mich im Grunde genauso. Ein Busch oder das Meer oder gar das eigene Vergessen, wenn nur genug Zeit vergangen ist, das ist nur ein gradueller Unterschied. Vor Gott verbergen kann uns nichts, gar nichts. Nun hat er mich. Das heißt, er hatte mich die ganze Zeit. Ich habe es nur nicht wahrhaben wollen. Ich habe einfach nicht gewollt. Dabei ist keine Maus den Faden ab. Ich war ungehorsam. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Ich bin ein Versager, eine Niete bin ich. Sowas kann Gott nicht gebrauchen. Weg mit mir. Ab ins Meer. Ex und hopp. Räumt ihn weg, den Jona. Macht diese Flasche von einem Propheten zur Flaschenpost. Ich habe noch nie viel davon gehalten, wenn Menschen angesichts der Todesgefahr angefangen haben zu zittern, um ihr Leben zu winseln. Nein, ich will mannhaft, denn wie ich gehen, denn der Herr mich gehen heißt. Das bin ich ihm schuldig. Ich habe gesündigt, also muss ich sterben. Punkt um. Damit, denke ich, wird dann sicher diese leidige Sache zwischen ihm und mir aus der Welt geschafft sein. bin bereit, das größte Opfer zu bringen, das man überhaupt bringen kann, das Opfer des Lebens, das wird er wohl anerkennen. Moment, ich will mal eben schauen, was die Seeleute machen. Ach, ich sehe schon, es bringt alles nichts. Eine Menge Gerät haben sie über Bord geworfen, das Schiff soll leichter werden, aber der Sturm wird immer schlimmer und die Planken ächzen, wie mein Großvater, wenn er Albträume hatte. Diese schönen Taue und das Werkzeug des Schiffschmieds, schade drum, sie bringen so viele Opfer, um mich zu retten, rührend geradezu, aber ich fürchte, alle Opfer sind umsonst, einen verlorenen Sünder können solche Opfer nicht retten. Nun guck dir das an, was sie alles wegwerfen an meiner Stelle, um sich meinen Tod zu ersparen. Sehr human von ihnen, Hut ab vor diesen Heiden, der Herr segne sie dafür. Das heißt, segnet er denn auch Heiden? Oh, da fällt mir das mit Ninive wieder ein. Ich kann auch aus all dem den Schluss ziehen, dass er offenbar auch auf die ein Auge hat, die nicht zu seinem Volk gehören. Komischer Gedanke, was? Aber ich muss wohl, wenn auch widerstrebend, zu diesem Schluss kommen. Apropos Schluss, gleich ist es vorbei mit all dieser Quälerei der Gedanken, mit den Gewissensbissen, mit dem Albdruck, der sich immer auf mich legt, wenn ich nur das Wort Ninive höre. Ich habe gemeint, ich wäre die Last los, wenn ich nur weit wegfahre, aber immer noch schnürt mir der Gedanke an Ninive den Hals zu. Gleich aber hört das auf. Da falle ich ins Wasser und mir ein Stein vom Herzen. Denn ein Toter kann ja nicht predigen. Moment mal, was schreibe ich da? Bin ich verrückt? Ich nehme den Tod so leicht, nur aus dem einzigen Grund, weil ich da nicht nach Ninive muss? Das ist ja schon fast krankhaft. Hypo-Dings da oder Schizo, so und so. Aber mal ehrlich, ist es nicht so? Doch, lieber tot als in Ninive, so ist es. Schrecklich, dass es nur diese Alternative gibt. Umkehr und Gehorsam des Sünders oder Tod des Sünders. Ich habe mir alles verdorben. Ich wollte nicht gehorchen und im Grunde will ich immer noch nicht. Lieber tot als in Ninive. Wenn schon, dann aber auch gleich. Schluss jetzt. Die unschuldigen Matrosen werfen so viele wertvolle Ladungen über Bord und alles umsonst. Reine Verschwendung ist das. Soll ich dann lieber gleich den wertlosen Propheten wegwerfen. Also gut, dann will ich mal mein Tagebuch abschließen. Dann will ich mal noch gerade schnell den Schluss lesen, wie er wieder an Land kommt. Ninive sparen wir uns dann. An unbekanntem Strand, 1. Nisan. Halleluja! Ja, ja, du hast es richtig gefühlt, mein altes Tagebuch. Ich bin's wieder, Jonah, dein Besitzer. Ob du es glaubst oder nicht, ich lebe noch. Ehrlich gesagt, ich glaube selbst kaum. Aber es ist nicht zu bestreiten. Was hier am Strand liegt, außen glitschig, innen glücklich, das bin ich, Jonah aus Gathhefer. Ein ausgespuckter Gottesmann, ein glücklicher Unglücksprophet. Schäme dich, Tagebuch, so einen verachtenswürdigen Besitzer zu haben, aber sei stolz, so eine interessante Geschichte zu bergen. Eine Geschichte von Gottes unvorstellbarer Güte. Damit diese Geschichte vollständig ist, will ich sie schnell notieren, was mir passiert ist. Wie ausgemacht, warfen mich also die Seeleute in den brodelnden Hexenkessel. Warfen heißt aber nicht, dass rohe Gewalt nötig gewesen wäre, noch nicht einmal ein Machtwort der Admiralität. Ich sträubte mich keinesfalls, dank höherer Einsicht, sie hier oben. Halb stießen sie ihn, halb sank er hin gewissermaßen und ward nicht mehr gesehen. Und sank immer tiefer. Da aber nahte, als mir schon die Sinne schwinden wollten, meine Rettung in Gestalt eines riesigen Ungeheuers. Das heißt, so ungeheuer war es mir gar nicht, da es mich retten wollte. Nur ungeheuer groß war es. Und vorne dran ein großes Maul, noch größer als meins, und das will schon was heißen. Mangels zoologischer Kenntnisse, ich hatte auch, wie man sich denken kann, gerade kein Kretschimek zur Hand, kann ich nicht sagen, ob es ein Fisch war oder ein Meeressäuger. Er saugte mich aber sehr schnell auf. Ich nehme an, es war ein Wal, wissenschaftliche Bezeichnung Ketakea. Natürlich bin ich nicht gerade mit dem Gefühl tiefer Geborgenheit in seinen Rachen geschlüpft, wie man unschwer erraten wird, sondern hatte ganz schön Bammel. Aber was wollte ich machen? Ich hatte schließlich keine andere Wahl. Als ich aber erstmal im Magen-Darm-Trakt des vertragten Ungeheuers angekommen war, stellte sich das als gar nicht so schlimm heraus, wie man als außenstehender Beobachter meinen sollte. Freilich, es war eng, dunkel, stickig, glitschig und mangels einer überzeugenden Perspektive für die mittelfristige Zukunft auch ein wenig deprimierend. Aber kurzfristig konnte ich zufrieden sein. Ich war fürs Erste gerettet. Da hier unten verständlicherweise kein Öllämpchen brannte, hatte ich einige Orientierungsschwierigkeiten. Auch konnte ich mein Tagebuch nicht weiterführen, was ich nun hiermit schleunigst nachhole. Was blieb mir also übrig? Es fielen mir 3 Tätigkeiten an, die man auch ohne weiteres im Dunkeln ausüben kann. Nachdenken, beten und singen. Und das alles tat ich denn auch gründlich. Ja, und staunen kann man auch im Dunkeln. Mein Staunen bildete sich aus dem Nachdenken und dem Beten. Was für ein großer Gott. Wind und Meer sind ihm gehorsam. Sogar die Meerestiere tun, was er sagt. Nur ich nicht. Mir wurde noch viel mehr als auf dem Schiff klar, was, wie ich versagt hatte, wie abgrundtief ich mich versündigt hatte. Aber wie groß meine Schuld auch war, noch größer war Gottes Güte. Station für Station meines Lebens ging ich in Gedanken durch und bei jeder Etappe wuchs der Berg meiner Schuld. Aber nie gelang es, meinem Berg von Schuld Gottes Liebe zu überragen. Sie war immer größer. Es war wohl überhaupt nie möglich, Gottes Erbarmen durch unsere Bosheit zu überbieten. Ist dieser Gott nicht wunderbar? Viel, viel größer ist er, als ich gedacht hatte. Viel mächtiger, viel heiliger, viel gütiger. Offen gestanden, ich habe bei allem Respekt doch nicht geglaubt, dass der Einfluss des Herrn wesentlich über die Grenzen Israels hinausreichen würde. Schließlich ist er der Gott unseres Volkes. Aber eben nicht nur, da lag mein Irrtum, ein verhängnisvoller Irrtum. Nein, seine Macht ist unbegrenzt, sein Wort gilt überall. Könnte ihm denn an Ninive oder an den heidnischen Seeleuten gelegen sein, wenn er nur Abrahams Nachkommen im Blick hätte? Könnte überhaupt an mir gelegen sein, wenn er nur der Gott einer religiösen Elite wäre? Ich war so voller Staunen über meinen Gott, so überwältigt von seinem Eingreifen in mein Leben, dass ich nicht anders konnte, als zu singen, vor Freude und ihm zur Ehre. Und wie ich gesungen habe, in E-Dur meistens, das klingt so fröhlich, oder in A-Dur, das klingt so hell, dass ich die Dunkelheit im Bauch des Fisches mindestens zeitweilig vergessen konnte. Zwar hatte ich kein Harmonium da, auch eine Gitarre war nicht zur Hand, aber was an instrumentalem Sound fehlte, ersetzte der natürliche Hall. Und was an Wohlklang noch fehlte, da ich infolge der mangelhaften Belüftung und des Drucks bei einigen Metern Wassertiefe etwas asthmatisch sang, ersetzte meine Freude, meine Dankbarkeit, meine Begeisterung. Es war herrlich. Gott zu loben ist der Inbegriff der Freude. Halleluja! Wenn die Seeleute mich da unten hätten sehen können, die hätten gestaunt, mein lieber Mann. Ausgerechnet in dem Moment, wo sie das Enfant terrible in die tosenden Fluten geworfen haben, kommt so ein Riesenvieh an und verschlingt es, trägt es 3 Tage mit sich herum und spuckt es schließlich präzise auf den Sandstrand. Das hätten die nie für möglich gehalten. Naja, ich ja eigentlich auch nicht. War wirklich ein Meisterstück von meinem Gott. Er sei gelobt. Ich will ihm dienen mit meinem ganzen Leben. Ihm will ich mich anvertrauen, denn wo gibt es einen Gott wie ihn? Später mehr davon. Jetzt muss ich erstmal Schluss machen. Da kommen ein paar neugierige Fischer wahrscheinlich, die meine gekonnte Landung beobachtet haben. Es macht sich einen merkwürdigen Eindruck, wenn Sie mich hier so lange schreiben sehen. Vielleicht sollte ich ein bisschen erschöpfter wirken, damit mir Ihre Fürsorge sicher ist. Hätte nichts gegen eine Badewanne und ein gutes Stück Seife. Und auch eine kräftige Brotzeit wäre nicht zu verachten. Oder ein Hamburger mit Zwiebeln. Nur kein Fisch. Von dem Geruch habe ich fürs Erste genug. Aber wenn es Fischer sind, sehe ich da schwarz. Hallo? Hoffentlich haben Sie Verständnis für meine Sonderwünsche bei der Mahlzeit und außer Verständnis auch eine volle Vorratskammer. Ich habe zwar ein übervolles Herz, aber einen leeren Magen. Oder um es seemännisch auszudrücken, eine Flut von Gedanken, aber weiter unten ist Ebbe. Hallo? Verstehen Sie mich? Parlez-vous Hebraicum? You understand? Niet? Da kann man nichts machen. Mampf? Ah, jetzt haben Sie es begriffen. Ein Glück. Befriedigt kann ich notieren, erster Kontakt zu Eingeborenen auf wichtigstem Gebiet hergestellt. So, wollen wir damit Schluss machen.